Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Einen schönen Donnerstag wünsche ich euch. Ja, die letzten Corona-Schutzmaßnahmen, die sind im April gefallen. Das ist gar nicht so lange her, vor 5 Monaten. Jetzt steigen plötzlich wieder die Corona-Fälle. Hier und da schnieft mal einer, hier und da ist mal einer krank. Wir sprechen heute Abend mit dem Immunologen Carsten Watzel darüber, ob man sich jetzt schon Sorgen machen muss und ob wir einen Impftermin schon ausmachen sollten.
Also es geht ja gar nicht darum, jetzt die Infektion zu verhindern, sondern die schwere Erkrankung. Und da ist es so, dass wenn man diese hybride Immunität hat, also Immunität aus Impfung und Infektion, man immer noch sehr gut vor einer schweren Erkrankung geschützt ist.
Außerdem reden wir über die Idee einer Strafsteuer, wenn Leute ihren leeren Wohnraum nicht zur Verfügung stellen. Und Weinkrise im Weinland Frankreich. Was ist denn da bitte schön los? Es sollen Weinreben bei Bordeaux aus der Erde gerissen werden. Auch das erklären wir euch heute am letzten Tag des August 2023. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das Wort haben wir schon lange eigentlich verdrängt gehabt, Coronavirus, aber vor 15 Monaten, da gab es ja noch bei uns in Deutschland eine Maskenpflicht. Jetzt hört man es schon wieder häufiger, auch bei uns in der Redaktion. Der ein oder andere Kollege sagt, er fühlt sich schlapp, er fühlt sich nicht irgendwie gut, hat Erkältungssymptome und bleibt dann zu Hause. Klar, wir haben Herbst und der Winter kommt und heute hat die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht für einen weiterentwickelten Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer gegeben. Wie ist das alles einzuordnen? Sprechen wir darüber mit Carsten Watzel, dem Immunologen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Jahn.
Wie ist denn gerade aktuell der Stand der Dinge? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Also im Moment ist die Lage noch relativ entspannt. Also wir haben noch eine Sommerinfektionslage mit relativ niedrigen Inzidenzen. Die unterschätzen wir natürlich deutlich, weil wir nicht testen. Aber auch im Krankenhaus ist die Lage noch entspannt. Weniger als 1% aller Intensivstationsbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt.
Wie ist denn die Datengrundlage? Ich meine, woher kommen denn diese ganzen Analysen? Früher hatten wir ja auch Tage, wo wir einfach nur die Inzidenzen runtergerattert hatten.
Also die Inzidenz ist im Moment ehrlich gesagt bedeutungslos, weil wir einfach gar nicht mehr testen. Es gibt ja keine Testzentren mehr, auch beim Arzt wird kaum noch getestet. Und daher kommt natürlich diese im Moment einstellige Inzidenz, die natürlich nicht wahr ist. Aber in den Krankenhäusern wird immer noch getestet. Es gibt die Abwasseruntersuchungen. Daran sehen wir, dass das Virus noch da ist. Es ist nicht weg. Es steigt auch langsam wieder an, aber halt immer noch auf relativ geringem Niveau.
Wenn man jetzt liest, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, 2 Corona-Varianten besonders genau beobachtet, muss man sich da Sorgen machen?
Ja, das Virus hat sich in dem letzten Jahr sowieso ständig weiterentwickelt und wir haben verschiedenste Varianten gesehen. Aktuell ist bei uns eine Variante vorherrschend, die heißt EG5 oder Eris. Die macht bei uns mehr als die Hälfte aller Infektionen aus. Und das zeigt, dass diese Variante wieder ein bisschen ansteckender ist, weil sie sich einfach durchsetzen kann. Aber die gute Nachricht ist, diese Variante ist jetzt nicht krankmachender wie frühere Varianten, Omikron-Varianten. Also von daher, es kann sein, dass sich mehr Menschen infizieren, aber halt nicht schwer erkranken. Das liegt auch daran, weil wir eine sehr gute Grundimmunität in der Bevölkerung haben. Mhm. Und diese zweite Variante, BA286 heißt die, die ist deshalb unter Beobachtung, weil die sehr viele Mutationen in dem Spike-Protein hat. Aber da muss man im Moment auch erstmal beruhigen. Davon gibt es nur eine Handvoll von Sequenzen in der ganzen Welt. Da wissen wir noch gar nicht, ob sich diese Variante überhaupt durchsetzen wird.
Wenn Sie jetzt sagen, gute Grundimmunität vorhanden, sollte man sich dann trotzdem jetzt schon mal um einen nächsten Impftermin kümmern?
Also es geht ja gar nicht darum, jetzt die Infektion zu verhindern, sondern die schwere Erkrankung. Und da ist es so, dass wenn man diese hybride Immunität hat, also Immunität aus Impfung und Infektion, man immer noch sehr gut vor einer schweren Erkrankung geschützt ist. Auch wenn die letzte Impfung oder Infektion schon mehr als ein Jahr her ist. Und deshalb ist für die meisten Menschen eigentlich gar nicht so sehr die Notwendigkeit, sich jetzt nochmal mit einem angepassten Impfstoff impfen zu lassen. Aber es gibt natürlich Menschen, die ein höheres Risiko haben, über 60 oder Menschen mit bestimmten chronischen Vorerkrankungen. Da reden Sie am besten mit Ihrem Arzt. Und für die empfiehlt die STIKO für den Herbst eine Auffrischungsimpfung mit den angepassten Impfstoffen, also einer von denen, der jetzt auch gerade zugelassen wurde. Da hat man auch noch ein bisschen Zeit, weil die kommen jetzt.
Für wie wichtig achten Sie es denn eigentlich, sich überhaupt noch auf das Coronavirus jetzt testen zu lassen? Wenn man jetzt so Erkältungssymptome verspürt und irgendwie merkt, okay, jetzt kommt irgendwie was. Warum ist es wichtig, doch nochmal zu checken, ist das jetzt Corona, hat das was mit dem Virus zu tun oder nicht?
Also ehrlich gesagt, da es ja nicht mehr darum geht, die Infektion zu verhindern, sondern die schwere Erkrankung, ist das Testen auch gar nicht mehr unbedingt notwendig, wenn man nicht gerade Kontakt zu Hochrisikopatienten hat. Das heißt, da könnte man generell sagen, wenn ich eine Atemwegsinfektion habe, also die Nase läuft und ich huste, dass ich da einfach mal 3 bis 5 Tage auch zu Hause bleibe, um diese Infektion auszukurieren, um mich jetzt nicht heldenhaft an die Arbeit zu schleppen, um dieses Virus dann unter meinen Kollegen dann auch noch zu verbreiten. Ich glaube, das ist eine generell gute Idee und deshalb brauchen die meisten Menschen auch keine Tests oder Masken, weil das ist egal, ob es jetzt Corona oder Grippe oder was anderes ist.
Carsten Watzel, Immunologe, über den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Corona. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine bezahlbare Wohnung suchen in halbwegs vernünftiger Lage, das scheint für viele von uns ja so eine Art Lebensaufgabe geworden zu sein. Wohnraum ist knapp, so ist es und er ist auch noch teurer. Wohnraum ist knapp, so ist es und er ist auch noch teuer. Klar, weil nicht genügend gebaut wird. Aber auch, weil es zu viel Leerstand gibt. Mit Leerstand haben auch verstärkt kleinere Städte zu kämpfen, wie zum Beispiel die Unistadt Landau in Rheinland-Pfalz. Und die Stadt will jetzt was dagegen tun, mit einer Strafsteuer auf Leerstand. Was das genau ist, erklärt uns Klaus Janssen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie soll das funktionieren?
Ja, die Idee ist, dass die Besitzer von Wohnungen oder Häusern jährlich Geld zahlen müssen, wenn ihre Immobilien weiter leer stehen. Also die Grünen und die CDU in Landau, die haben vorgeschlagen, dass 2% auf den aktuellen Marktwert fällig sind. Bedeutet bei einem Haus, das 500.000 Euro wert ist, also 10.000 Euro Strafsteuer pro Jahr.
Hat Landau denn so ein großes Problem mit leerstehendem Wohnraum?
Naja, das Problem ist zumindest größer, als die Landauer gedacht hatten. Die Stadt, die hat fast 50.000 Einwohner so ungefähr und die Grünen, die wollten wissen, wie viele Häuser und Wohnungen da überhaupt leer stehen. Und dann haben die ein, ja, wegen der Datenerfassung nicht so ganz unumstrittenes Online-Portal eingerichtet. Da konnten alle, die was sehen, Leerstand melden und das wurde dann überprüft. Ja, und dabei kam raus, dass nicht wie gedacht 200 Objekte leer stehen, sondern sogar 800.
Die große Frage ist ja, warum? Sind das alles Immobilienspekulanten, die auf steigende Preise warten und setzen?
Nee, also natürlich gibt es da die unterschiedlichsten Gründe dafür. Also manchmal passen Angebot und Nachfrage einfach nicht so zusammen, dann sind die Wohnungen zu groß oder zu klein. Vielleicht sind die Bewohner oder die Besitzerinnen gestorben und es ist noch gar nichts geregelt bei denen, die das Haus dann geerbt haben. Andere, die sind überfordert, neue Mieter zu finden, neue Mieterinnen oder die haben einfach kein Geld für eine Sanierung. Also das Problem ist, dass auch die Stadt das oft nicht so genau weiß. Der Oberbürgermeister von Landau, der sagt, dass in der Verwaltung eine lange Liste liegt von Eigentümern, die sind einfach nicht erreichbar.
Und diese Zwangsabgabe, die soll jetzt Bewegung in die ganze Sache bringen, ja?
Das ist die Idee, genau. Die Hoffnung ist, dass die Leute, warum auch immer, die bis jetzt nicht gehandelt haben, dann mal aktiv werden und dann wieder mehr Häuser und Wohnungen zur Verfügung stehen. Im September, jetzt in ungefähr 3 Wochen, will der Stadtrat von Landau dann darüber abstimmen.
Gibt es das denn schon irgendwo anders? Also eine Zahlung gegen Leerstand in Deutschland?
Bis jetzt noch nicht, das hat die grüne Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder der ARD gesagt.
In Deutschland gibt es die Leerstandsteuer tatsächlich noch nicht. Es ist rechtlich möglich, eine Leerstandsteuer einzuführen, aber wir haben ganz viel Erfahrung aus anderen Ländern. Aus Österreich beispielsweise, aus der Stadt Vancouver, wo ungefähr 1/4 direkt nach der Einführung einer Leerstandsteuer wieder in den Wohnungsmarkt gekommen sind. Und diese positiven Erfahrungen, an die wollen wir gerne anknüpfen.
Ja, in anderen Ländern gibt es oftmals dann doch. Also der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, der hat auch festgestellt, dass so eine Leerstandssteuer hier bei uns in Deutschland, so wird sie ja genannt, dann rechtlich auch möglich wäre. Bis jetzt hat die aber noch keiner hier ernsthaft angepackt.
Vielleicht auch, weil es ein bisschen ungerecht ist oder sein könnte, wenn zum Beispiel Sterbefall, wenn man das hört, dann müssen die Erben sich ja direkt irgendwie kümmern, beziehungsweise in dem Fall dann Steuern zahlen, ja?
Ja, also so direkt wäre das dann nicht. Also das wäre wirklich gemein, glaube ich, wenn man das so umsetzen würde. Die Idee ist, dass es Übergangsfristen gibt, also zum Beispiel 1 bis 2 Jahre, je nach Grund des Leerstandes. Und dass dann aber was passieren muss, vielleicht auch mit Unterstützung der Stadt, die könnte dann zum Beispiel bei Förderanträgen so zur Sanierung könnte die helfen.
Gibt es da auch Kritik an diesem Vorhaben?
Ja klar, also Ralf Schönfeld vom Eigentümerverband Haus und Grund, der lehnt das zum Beispiel ab, weil es halt nichts bringen würde, meint er.
Man tut was, um vermeintlich böse Eigentümer, die Grundstücke nicht bebauen oder Wohnungen leer stehen lassen, zum Handeln zu motivieren. Aber im Ergebnis bringt es null und nichts, weil wenn ich vermieten kann, dann mache ich es. Und wenn nicht, habe ich handfeste Gründe. Und solche Abgaben werden im schlimmsten Fall gezahlt und trotzdem kommt die Wohnung nicht auf den Markt.
Bundesweit, muss man sagen, stehen den neuesten Zahlen zufolge ungefähr 600.000 Wohnungen leer. Also natürlich nicht nur da, wo jetzt alle hinwollen, sondern auch in abgelegenen Regionen. Das ist regional sehr unterschiedlich. Und ja, für einige Ecken in Deutschland könnte sich so eine Leerstandssteuer aber vielleicht dann doch lohnen.
Also wir halten fest, die Stadt Landau und Rheinland-Pfalz, sie plant, mit Strafsteuern gegen Leerstand vorzugehen. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sind Nachrichten, die sind erschütternd, zumindest für meinen Kollegen Martin Schütz. Er ist fassungslos den ganzen Tag schon, schüttelt den Kopf. Es gibt eine handfeste Krise im Land der Weintrinker. Rund um Bordeaux sollen wohl Weinreben gerodet werden, ganze Flächen. Martin, warum?
Ich muss mich erst sammeln. Also weil in Frankreich einfach der Wein in der Krise steckt, also genauer gesagt der Rotwein. KonsumentInnen verzichten teilweise auf Alkoholkonsum oder Jüngere greifen eben nicht mehr so oft zum Korkenzieher, sondern eher zum Flaschenöffner und trinken Bier oder eher Weißwein als Rotwein. Und rund um Bordeaux wird halt vor allen Dingen Rotwein angebaut und deswegen trifft es da die Winzer besonders hart.
Und das hat so massive Folgen, dass sie weniger trinken?
Ja, ja, also der Absatz geht schon seit ein paar Jahren zurück und jetzt wird ein staatliches Programm aufgelegt, das die Rodung von Weinbergen fördert. Insgesamt sollen 9.500 Hektar Fläche von Reben befreit werden. Mal so zum Vergleich, das ist ungefähr ein Zehntel der gesamten Anbaufläche der Bordeaux-Winzer und mehr als das, was an der Mosel beispielsweise in Deutschland angebaut wird. Und auch in anderen Regionen in Frankreich, beispielsweise Rhonetal oder in Languedoc, sieht es ähnlich aus.
Und das Problem ist gelöst, wenn man alle Flächen erstmal rodet, oder wie?
Ja, nicht alle. Also diese 9.500 Hektar rodet jetzt in Bordeaux, aber damit wird es nicht getan sein. Der Verband der Weinindustrie in Bordeaux, also da sind die Winzer drin organisiert, die Weinhändler, die Makler, der macht noch düstere Prognosen. Die glauben, dass der Rotweinkonsum um 60% zurückgehen könnte in den kommenden Jahren, weil das Konsumverhalten sich weiter so verändern wird aus ihrer Sicht. Mhm. Wobei es auch die Idee gibt, dass die WinzerInnen eben weiter den Wein anbauen oder zumindest große Mengen anbauen, der dann aber nicht in den normalen Verkauf geht.
Aha. Nicht normaler Verkauf, sondern?
Eben, dass der Wein destilliert wird und dann als Basis für Desinfektionsmittel beispielsweise dient oder Treibstoff.
Okay.
Das soll staatlich gefördert werden. Und so eine kleine Hoffnung vieler WinzerInnen ist auch, dass eben der Verkauf beispielsweise nach China wieder richtig anzieht oder ausgebaut werden kann und man da eben neue Absatzmärkte hat.
Was passiert mit den Flächen, wenn die doch aufgegeben werden?
Also darauf soll weiter Landwirtschaft betrieben werden. Auf jeden Fall sollen die alten Reben rausgerissen werden, damit von ihnen keine Gefahr ausgeht für benachbarte Parzellen. Denn wenn Wein wuchert, dann kann er von der Reblaus befallen werden und die kann dann ganz schnell auch weitere Flächen befallen und dann für einen wirklich gigantischen Schaden sorgen. Das ist auch eine Gefahr, auf die in Deutschland die Landesanstalten für Weinbau immer wieder hinweisen. In Bayern beispielsweise sind BesitzerInnen von Weinbergen dazu verpflichtet, dass Rebstöcke nicht unkontrolliert wuchern und immer wieder geschnitten werden, eben genau aus dem Grund.
Okay, gibt aber auch viele Winzerinnen und Winzer, die eben weiter an die Region glauben, oder? Und weiter an den Wein und
klar,
weiter
also
anbauen?
Ich meine, diese Region rund um Bordeaux ist einfach riesig. Das ist das weltweit größte zusammenhängende Anbaugebiet für Qualitätsweine der Welt. Die Anbaufläche nur rund um Bordeaux, die ist ungefähr so groß wie die gesamte Anbaufläche in Deutschland. Also überall in Deutschland, was Wein angeht. Und es gibt natürlich dort auch unfassbar teure Weine, was weiß ich, ein Chateau Petrus oder Latour oder Mouton Rothschild, die auch mal ein paar tausend Euro kosten, nur die einzelne Pulle. Die machen sich wahrscheinlich nicht allzu große Sorgen, weil die teilweise ja gar nicht getrunken werden, sondern einfach gesammelt werden und da ist immer ein Markt da. Aber es gibt auch unfassbar viel Billiges oder Preiswertes in der Region und die Winzerinnen und Winzer, die machen sich schon Sorgen.
An dir kann es ja nicht liegen, dass der Konsum von Wein...
Ich nenne es Stützungskäufe aktuell.
So, okay, gut. Weil der Konsum zurückgeht, überlegt man in Frankreich, Weinberge zurückzubauen und Reben rauszureißen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wird es diese Partei in Zukunft noch geben? Die Linke streitet seit Monaten über ihren politischen Kurs. Die ehemalige Fraktionschefin Sarah Wagenknecht erwägt die Gründung einer neuen Partei. Sollten der Linken mehrere Bundestagsabgeordnete folgen, könnte die Linke ja auch ihren Fraktionsstatus verlieren. Es gibt viel zu besprechen und das wird gemacht auf der Fraktionsklausur diese Woche. Und wir sprechen darüber, wo es hingeht, mit Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin. Grüß dich.
Hallo.
Was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem bei der Linkspartei?
Ja, die Partei ist seit Jahren in Personaldebatten gefangen, in der Frage darum, was linke Politik eigentlich ausmacht im Jahr 2023, wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen. Und dabei geht es vor allen Dingen um die Frage, inwiefern liberale, gesellschaftsoffene Themen eine Rolle spielen, also zum Beispiel eine migrationsfreundliche Politik, Themen auch wie Geschlechtergerechtigkeit oder auch zum Beispiel der Schutz von Queerness und anderem. Und auf der anderen Seite wie klassische linke Themen, also zum Beispiel der Einsatz für Menschen mit wenig Einkommen, für sozial schwache Schichten ein eigenes Anliegen der Linken ist. Und dazu gibt es unterschiedliche Positionen in der Partei und die manifestieren sich jetzt seit Jahren in wirklich intensiven Personaldebatten.
Weil normalerweise könnte man ja sagen, ist ja gut, wenn es unterschiedliche Positionen gibt. Das ist ja auch ein Wesen, dass man dann miteinander diskutiert und vielleicht nochmal überlegt. Aber das ist so verkrustet, dass es nur noch den Abgang und die Spaltung gibt bei der Linken?
Ja, in der Tat. Ich würde völlig zustimmen. Natürlich braucht es unterschiedliche Positionen und Parteien müssen immer ringen um ihre Positionen und die beste Lösung, die sie dann anbieten wollen an Bürgerinnen und Bürger. Das Problem ist aber, dass diese Personaldebatten auch mit persönlichen Anfeindungen, Lagerbildung, einfach die Frage, was man überhaupt inhaltlich für eine Politik anbieten möchte, komplett überlagern und inzwischen tatsächlich auch so weitreichend sind, dass man den Eindruck haben muss leider, dass da die einzelnen Beteiligten nahezu gar nicht mehr miteinander sprechen können. Und das ist natürlich für eine Partei eine verheerende Situation.
Was glaubst du, wie realistisch ist es, dass Sarah Wagenknecht jetzt auf eigene Füße sich stellt und sich nicht mehr für, sagen wir mal, die Spitze aufstellt in der Linkspartei, sondern eine eigene Partei gründet?
Ja, das ist ein schmaler Grat für Sarah Wagenknecht, denn wir wissen einerseits, sie ist nicht unbedingt eine Teamplayerin, so eine, die die Parteiarbeit von ganz unten nach oben mit ganz viel Fleiß bedient, sondern die eigentlich davon profitiert, dass die Partei Die Linke ihr bislang immer eine Bühne geboten hat, dass sie dort viele Unterstützerinnen und Unterstützer hatte. Das heißt, es ist ein hohes Risiko, wenn man einmal ausgetreten ist, tritt man ja nicht so schnell wieder ein, eine eigene Partei zu gründen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Entwicklung, die Die Linke in den letzten Monaten genommen hat, dass sie mit den neuen Parteivorsitzenden nicht sich verbessern konnte, bei den Landtagswahlen, bei der Bundestagswahl nur über die Direktmandate in den Bundestag überhaupt eingezogen ist. Das sind natürlich alles Faktoren, die es wahrscheinlicher machen, dass Sarah Wagenknecht darüber nachdenkt. Und ich denke auch die aktuelle Debatte darüber, dass man offensichtlich niemanden findet, der die Bundestagsfraktion führen möchte, ist sicherlich nochmal Wasser auf die Mühlen von Wagenknecht und ihren Anhängerinnen und Anhängern. Und ich halte deswegen diese Parteigründung tatsächlich inzwischen für sehr wahrscheinlich.
Gibt es denn innerhalb der Linken keine Base, die sozialistische Themen angehen möchte? Weil ich meine, in dieser Zeit jetzt gerade, wir erleben es, vieles ist teurer geworden. Also gibt es dieses Grundrauschen in der Partei nicht, die diese linken Themen besetzen könnten?
Doch, absolut, das gibt es und ich würde auch zustimmen, linke Themen liegen, könnte man fast sagen, auf der Straße, man muss sie nur aufsammeln und insbesondere deshalb, weil wir eine Bundesregierung haben, in der die beiden linken Parteien, nämlich SPD und Grüne, auch gezwungen sind, immer wieder Kompromisse einzugehen mit der FDP, sodass die Linke sich als wirklich linke Kraft tatsächlich profilieren könnte, denken wir an bezahlbaren Wohnraum, an das Auseinanderdriften von Arm und Reich und viele andere Themen, aber es gelingt überhaupt nicht in so eine programmatische Debatte reinzukommen, weil man sich in diesen Personalquerelen versteift. Und insofern läge in einer Spaltung der Partei und in einer eigenen Parteigründung von Sarah Wagenknecht zwar ein großes Risiko für den Fraktionsstatus im Bundestag, womöglich aber auch ein, ja, man könnte vielleicht sagen, heilsamer Effekt, damit die Partei an sich, also das, was dann übrig ist von ihr, einfach mal zurückkehrt zu diesen programmatischen Debatten und ein Angebot unterbreitet, insbesondere mit Blick auf die Europawahl im nächsten Jahr und die drei anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen, frühere Hochburgen der Linken, wo man tatsächlich viele Menschen mit linken Themen zumindest in der Theorie erreichen könnte.
Würdest du denn sagen, die Linke kann gar nicht so richtig mitreden in der Politik, weil man merkt ja an anderer Stelle, es gibt einen linken Ministerpräsident in Thüringen mit Bodo Ramelow, sie ist ja schon da.
Ja, absolut. Also was man sagen muss, ist, dass die Partei diese Erfahrungen, die sie auch gerade in Krisenzeiten während der Corona-Pandemie in verschiedenen Ländern, in den Länderregierungen gesammelt hat, einfach überhaupt nicht für sich nutzt. Also da sind Menschen, die exekutiv Erfahrungen haben, die zeigen, dass sie kompromissbereit sind, dass sie in Konstellationen mitregieren können, dass sie sogar wie in Thüringen in einer Minderheitsregierung in der Lage sind, das Land zu führen. Und diese Menschen treten auf der Bundesebene der Partei, und zwar nicht nur in der Fraktion, Transaktionen, sondern insgesamt meines Erachtens viel zu wenig in Erscheinung, um auch unter Beweis zu stellen, dass man eben nicht nur die ganze Zeit über und mit sich selber redet, sondern tatsächlich auch für Bürgerinnen und Bürger draußen was bewegt.
Das ist die Analyse von Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Freien Uni Berlin zur Linkspartei. Sind wir gespannt, wie sich das da weiterentwickelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tja, nichts wird gedreht. Der Streik in Hollywood. Autorinnen, Autoren und Schauspielerinnen und Schauspieler legen ja die Filmbranche lahm. Und das heißt, dieser Streik, der kann vielleicht noch Monate dauern. Jetzt, wer nicht gerade Brad Pitt oder Jennifer Lawrence heißt, für den geht das echt ans Eingemachte. Wie zum Beispiel für Tony Holmes.
Was hier in Amerika so gruselig ist, selbst wenn man sich jetzt arbeitslos meldet, du siehst hier so viele Obdachlose. Hier kannst du schneller dein Haus verlieren. Hier bist du schnell auf der Straße und das finde ich so gruselig.
Ja, sie hat große Sorgen. Sie ist 3D-Artist. Das sind die Leute, die im Abspann unter Visual Effects immer auftauchten. Katharina Wilhelm hat sie getroffen, hat für uns das Thema recherchiert und wir schauen drauf, welches Ausmaß diese Streiks noch haben. Wie hart trifft es gerade Tony, sag mal?
Also die hat ihren Job noch, sagt sie, Gott sei Dank. Die ist alleinerziehende Mutter und sagt auch, sie braucht das Geld unbedingt. Aber ihr Arbeitgeber hat schon einige Leute entlassen, weil es eben zu wenig zu tun gibt. Und sie macht sich auch wirklich noch ziemlich Sorgen, muss man sagen.
Die haben uns angeboten, bevor es zur Entlassung kommt, wer nimmt freiwillig Urlaub, so viel wie möglich, unbezahlten Urlaub. Und wir sind auf 4 Tage die Woche runtergestuft erstmal. Was natürlich ein Gehalt-Cut ist als Single-Mutter. Sind gerade echt taffe Zeiten.
Genau. Und wie gesagt, ein paar Kollegen hat es aber schon erwischt, hat sie dann gesagt. Und das Problem ist, momentan ist es ja noch so, es gibt noch ein bisschen Projekte, die bearbeitet werden, die jetzt halt im letzten Jahr gedreht wurden oder in diesem Frühjahr. Aber das Problem wird immer größer gegen Herbst oder gegen nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, weil dann eben alles das fehlt, was jetzt gedreht worden wäre. Aber es ist ja eben dieser große Streik, diese große Pause. Und sie sagt, das Problem, das verschiebt sich tatsächlich noch um einige Monate.
Kann man denn sagen, wie viele Personen jetzt geschätzt vom Streik betroffen sind?
Das ist super spannend. Also ich habe mal recherchiert und tatsächlich sagt die Industrie, es sind etwa 1,7 Millionen Menschen in den USA beschäftigt in der Filmindustrie, die direkt irgendwie für die arbeiten. Aber es sind wahrscheinlich sogar noch mehr, denn das sind Leute, die vielleicht direkt arbeiten. Das sind Filmverleiher, Make-up-Artists und so weiter und so fort. Aber dann gibt es eben noch die Caterer zum Beispiel, also Restaurants, die für Drehproduktion Essen zuliefern oder Menschen, die Hotels betreiben und die normalerweise Crews unterbringen. Also dieser Streik, der zieht tatsächlich sehr, sehr weite Kreise und es ist eben tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind derzeit.
Und was machen die? Ich meine, wie kommen die jetzt in dieser Zeit, in dieser schwierigen über die Runden?
Also die Drehbuchautoren und Schauspieler, die haben teilweise eine Art Streikfonds der Gewerkschaften, können daraus also Geld bekommen, da kann man sich bewerben und die bekommen auch relativ viel Geld, weil natürlich prominente Gesichter dahinter stehen. Leonardo DiCaprio hat wohl schon $1 Million da reingespendet. Aber für alle anderen ist es echt schwierig. Viele melden sich arbeitslos, weil sie eben ihren Job verloren haben oder suchen sich was anderes. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich gehe jetzt ganz klassisch kellnern oder ich suche mir eine andere Karriere. Ich habe mit einer Stuntfrau gesprochen, die hat gesagt, ich bewerbe mich jetzt als Nanny, weil ich nicht weiß, wie lange ich keinen Job haben werde. Also es ist ein großes Problem. Es gibt natürlich immer mal hier und da Hilfsgelder, die gesammelt werden, aber die decken natürlich nicht diese 1,7 Millionen Menschen ab, die eben direkt für diese Industrie arbeiten.
Na klar, die lernen wir jetzt ja auch durch dich so näher kennen und zoomen auf dieses Thema nochmal rein. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir lesen, das wird verzögert sich oder der Staat wird nach hinten geschoben. Warum kommt es denn dazu keine Einigung?
Also es gibt einfach wahnsinnig viele Punkte, über die verhandelt werden von beiden Gewerkschaften und bei der SAG-AFTRA, also den Schauspielern, die haben sich ja noch gar nicht wieder an einen Tisch gesetzt zum Beispiel. Also die reden gar nicht miteinander. Und da muss man auch verstehen, viele Filmstudios haben jetzt investiert in Streaming-Plattformen. Das ist das große Ding, da wollen alle rein, aber das kostet viel Geld und es gibt eigentlich kaum, bis auf Netflix, Streaming-Plattformen, die rentabel sind. Das heißt, die Studios haben ein großes Interesse daran, Geld zu sparen und den Schauspielern und Drehbuchautoren nicht unbedingt mehr Geld zu zahlen. Und eben die Gehälter, das ist der eine Knackpunkt. Das andere ist das Thema künstliche Intelligenz. Darüber wird sicher auch gestritten. Und das ist natürlich, da gibt es keinen Präzedenzfall. Das ist ein ganz neues Thema. Also da kann man nirgendwo drauf aufbauen. Und das macht das Ganze eben so schwer.
Okay, dann sag uns nochmal abschließend. Heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es bald weniger Serien, weniger Filme gibt?
Möglicherweise ja. Also die ersten Filme wurden ja schon ins nächste Jahr verschoben. Dune 2 zum Beispiel, so der prominenteste Film. Einige Serien, Stranger Things zum Beispiel, auf die müssen wir wahrscheinlich auch länger warten. Wir als Publikum werden es wahrscheinlich erst ab Herbst oder beziehungsweise Dezember, Januar merken, wenn dann tatsächlich einige Serien und Filme nicht kommen, obwohl wir uns vielleicht drauf gefreut haben.
Für Deutschlandfunk Nova aus Los Angeles live Katharina Wilhelm über das Ausmaß der Streiks in Hollywood. Es streiken ja die Drehbuchautorinnen und Autoren und die Schauspielerinnen und Schauspieler schon einige Zeit. Und das könnte auch noch weiter länger andauern, wie wir gerade gehört haben.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.